Ihr Menschen da draußen, ich sehe es euch doch an, ihr habt Bock. Ihr habt Bock auf eine Kunstausstellung als Podcast. Also, holt euch nochmal ein Popcorn oder was man auch immer in Galerien so isst, schnappt euch einen schönen Platz und genießt, was dieser Podcast so zu bieten hat. Ihr werdet eine Menge nicht verstehen, ihr werdet euch fragen, wo ist der Ausgang, wie geht's hier weiter und vielleicht trotzdem irgendwie die Reise genießen. Ich habe versucht, eine Analogie zu spannen von diesem Spiel, über das wir heute sprechen, zu euch da draußen und zwar aus der Perspektive von Rainer Siegel. Wenn ich nämlich die Analogie beschreiben würde, dann wird's anders klingen. Dazu gleich mehr. Heute geht's um Animal Well und zu Gast ist mal wieder, Gast ist das falsche Wort, auch mal wieder hier ist Rainer Siegel. Hallo.
Ja, hallo Tom. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Tom, ich merke, du warst schon lange in keiner Galerie mehr, wirklich. Popcorn, ach mein Gott. Oh,
das ist Teil der Kunstinstallation. Ja, ja. Das ist Teil der Kunstinstallation, damit beginnt das Abenteuer. Ja, wir sind hier, also auch wegen dir vor allem. Ja. Das reimt sich nicht nur, sondern ist auch wahr. Wir hatten eigentlich, ich sag's mal so, ganz andere Pläne. Also wir hatten nur, unser Redaktionsplan war prallevoll mit anderen Ideen und Vorhaben, alle ganz cool und spannend. Und dann sagte Rainer, nö, in diesen Redaktionsplan, da schmeiße ich jetzt so eine kleine Bananenbombe und sage, nö, wir machen was ganz anderes. Und zwar, lass uns doch über dieses Spiel sprechen, über das zumindest in meinem Internet so ein ganz besonderer Teil der Menschen spricht, voller Begeisterung. Und zwar sind es vor allem, habe ich gemerkt, Kritiker, Menschen, die sich viel mit Spielen auseinandersetzen und die sagen, wow, Animal Well, das ist, da wird man noch jahrelang drüber sprechen und wir reihen uns da jetzt ein.
Ja, eigentlich schon. Es ist wirklich so, dass es ist ja nicht so, dass das ein großer Spiele-Release des Jahres wäre. Also ich glaube, es haben sich schon einige drauf gefreut, ein bisschen so. Mein Kollege Robert Glashüttner vor allem, der hatte das schon ganz lange im Auge, irgendwie länger als ich eigentlich. Und ich habe mir gedacht, ja, schaue ich mir natürlich auch an, wenn es rauskommt, sieht ja sympathisch aus. Und ich muss sagen, ich bin dann aber doch relativ schnell mehr reingekippt, als ich es gedacht hatte. Und ich glaube, Dom, bei dir ist es ja noch viel frischer als bei mir, weil ich spiele ja inzwischen schon wieder ganz andere Sachen, wie es so ist halt im Arbeitsalltag. Aber ich glaube, du hast es ja erst wirklich gestern aus der Hand gelegt oder vor kurzem erst oder keine Ahnung.
Ja, 10 Minuten, ich weiß es nicht. Genau, die letzten Tage habe ich damit verbracht. Das ist alles ganz frisch und jetzt wird es ganz besonders spannend. Und zwar, ich weiß ja, du bist angetan von diesem Spiel, ne? Du hast Redebedürfnis, du möchtest drüber sprechen. Ich glaube, du guckst da sehr, 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 sehr gutmütig auf dieses Spiel. Und jetzt kommt's, ich find's scheiße langweilig. Ich find's richtig langweilig, was natürlich spannend jetzt wird für unser Gespräch. Das wusste Rainer auch noch nicht. Gestern hast du mir ein keusches GIF geschrieben in unserem WhatsApp-Chat und wolltest herausfinden, wie ich über dieses Spiel denke. Ich habe nichts verraten. Jetzt habe ich es offenbart. Ich fand's richtig langweilig.
Wirklich? Wie viel hast du denn gespielt, Tom?
Moment, dazu kommen wir gleich. Und an die Leute da draußen, direkt als Vorwarnung. Also Animal Well, das ist so ein Spiel, das macht am meisten Spaß. Also, hat man mir gesagt. Also so böse ist es jetzt nicht. Aber also das Spiel ergibt am meisten Sinn, wenn man da ziemlich unwissend reingeht. Deswegen werden wir hier in dieser Besprechung im ersten Teil, der dann irgendwann aufhört, über dieses Spiel so weit sprechen, wie wir glauben, dass es geht, ohne euch da draußen das Spielvergnügen zu versemmeln. Und dann werden wir aber auch nochmal reingehen in den Spoiler-Teil und dann nochmal so richtig drüber sprechen, weil das ist ein Spiel voller Geheimnisse und Dinge, die man rausfinden muss. Ne? Und deswegen machen wir dann nochmal so einen Spoiler-Teil hinten dran. Ihr werdet schon merken, wenn wir den Teil wechseln. Wie lange habe ich gespielt, Rainer? Ach Gott, es ist zu lange. Ich sag zu lange. Ich glaube, nach ein paar Stunden habe ich für mich aufgegeben, weil ich mir gedacht habe, nee, dafür ist mir die Lebenszeit zu schade. Ich werde auch noch begründen können, warum. Und ich bin vor allem tatsächlich wirklich richtig, richtig gespannt, warum du es so genossen hast. Aber bevor wir dazu kommen, Rainer, willst du mal anfangen und den Leuten sagen, was hat's damit auf sich? Was ist das für ein Spiel?
In Animal Well spielen wir so einen kleinen Blob, so ein bisschen so wie Kirby, nur halt nichts einsaugen, sondern nur herumhüpfen. Und wir bewegen uns durch ein 2D-Labyrinth. Also es ist ein ganz klassisch eigentlich, so Super Mario Seitenperspektive. Und es ist auf den ersten Blick eine Art Metroidvania. Das heißt, von Bildschirm zu Bildschirm hüpfen, dort mal schauen, was es zu Rätseln gibt, wo der Weg weitergeht, etc. Und das wirklich Coole dran finde ich jetzt, oder ich erkläre es noch ein bisschen weiter, es erklärt kaum etwas. Das heißt, es gibt irgendwie keine Anleitung, man weiß nicht, in welche Richtung man zu laufen hat. Man muss alles mehr oder weniger selbst rausfinden. Das ist irgendwie, finde ich, der große Reiz des Spiels. Und was jetzt wirklich, was es besonders macht, ist, dass man hier dass man hier wirklich, dass das auf alles selbst draufkommen müssen. Das ist auf eine derart spielerische und liebevoll gemachte Art und Weise abwechslungsreich, dass man, wenn man nicht ein vollkommen Ignorant ist, würde ich mal hier ganz
so. Ja, wen meint er wohl damit,
liebe Leute? Nee, dass man wirklich tatsächlich, dass man wirklich hier gar nicht anders kann. Und ich glaube, da bin ich ja in gar nicht so schlechter Gesellschaft. Zu der Erkenntnis sind viele andere auch gekommen, dass man gar nicht anders kann, als sich zu verlieben. Aber ich finde es wirklich interessant, dass das dir nicht gefallen hat. Ich glaube, ich kann es ein bisschen nachvollziehen sogar, lieber Dom, weil ich hatte ein ähnliches Gespräch, eben, ich habe ihn vorher schon erwähnt, meinen Kollegen Robert geführt, der hatte es, als ich es gerade angefangen habe, schon 16 Stunden gespielt und war hin und weg und war begeistert und ich habe es gerade ein bisschen ein paar Stunden gespielt gehabt, 3-4 Stunden und ich habe zu ihm gesagt, ja, es ist eh okay, aber es hat nicht Klick gemacht noch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt das Meisterwerk, ich sehe es nicht einfach, so nach dem Motto.
Oh, das ist
spannend. Ja, das ist spannend. Wir hatten wirklich eine lange Diskussion darüber auch, also eben auf Signal, wir haben gesagt, ja, das wäre eigentlich schon ein halber Podcast gewesen, was wir da diskutiert haben, weil ich finde, es ist wirklich ein Gamers Game. Du hast es vielleicht vorher schon ein bisschen angedeutet, indem du gesagt hast, ja, das gefällt halt Kritikern etc. hauptsächlich. Es erschließt sich dann vielen eher doch nicht. Ich glaube, das stimmt. Es ist auch wirklich, ja, von der Ästhetik können wir noch sagen, es ist eben ein Pixel-Game und dass es was Spezielles ist, beginnt dann wirklich so bei ein bisschen Details zum Beispiel, die man halt wirklich, wenn man sie nicht sieht und wenn man nicht draufkommt, ja, dann weiß man es vielleicht nicht richtig einzuschätzen. Ich sag mal eine Zahl, das Ding hat 38 Megabyte. Hast du das gewusst?
Das habe ich tatsächlich nachgelesen und zwar in einem Text von dir.
Ah, ja, okay. Es ist wirklich klein. Also ich war ganz überrascht. Also auf Steam runterladen. Schwupps, oh, ist schon da. Okay. Es ist auf PS5, glaube ich, hat es 150 Megabyte aus dem Grund, weil eine hochauflösende Datei für den Store dabei ist. Also die mit dem Spiel gar nichts zu tun hat. Und das kommt daher, Billy Basso, der Einzelentwickler, der das Spiel gemacht hat, in 7 Jahren Arbeit, der hat eine eigene Engine für sein Spiel entworfen und hat das wirklich in dieser Engine programmiert. Es gibt ihm da Low-Res-Grafiken. Das Ganze hat eine recht nostalgische Anmutung. Und ich finde, man merkt es immer wieder, doch es ist ein schönes Spiel, würdest du nicht sagen. Also kannst du mir zumindest hier zustimmen.
Ja, bevor ich dazu komme und wir ins Spiel so richtig reingehen, vielleicht noch mal kurz was zu diesen Randdaten, weil ich das ganz interessant fand. Also das Spiel ist jetzt im Mai erschienen, ganz frisch, diesen Jahres natürlich. Und du hast schon gesagt, dieser Billy Basso, der steckt da dahinter. Ich kannte den überhaupt nicht. Der hat vorher bei anderen Studios gearbeitet und sich dann offenbar vor einiger Zeit dann so richtig selbstständig gemacht. Der war, das fand ich ganz interessant, bei NetherRealm unter anderem, die Mortal Kombat machen. Also der kam schon rum, der weiß schon, auf welche Tasten er drücken muss, damit da irgendwann mal ein Spiel rauskommt. Und was ich eigentlich noch viel interessanter finde, der Publisher, ganz kurz nur am Rande, der heißt Big Mode und der Chef von Big Mode heißt, oh Gott, Jason Gastrow. So, und da werden die Leute denken, nein, ich weiß nicht, wer Jason Gastrow ist. So, und jetzt aber sage ich Folgendes, Jason Gastrow, ich möchte nicht sagen, hat einen Zweitnamen, aber einen Nickname, mit dem er auf YouTube unterwegs ist, und zwar vor knapp 8 Millionen Leuten regelmäßig, und da heißt der Videogame Donkey. Und der hat tatsächlich angefangen, jetzt Videospiele auch zu publishen. Übrigens ein Phänomen, dem könnte man, Rainer, auch mal in einem ganz anderen Podcast nachgehen. Es gibt ja vor allem im amerikanischen Raum wirklich immer mehr Menschen, die als Content Creator mal angefangen haben, auch hier Asmongold oder wie er heißt, dieser riesengroße WoW-Spieler, Influencer, die jetzt dann anfangen, auch Spiele zu publishen. Und das reicht ja sogar bis nach Deutschland mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hand of Blood, einer der bekanntesten, größten Gaming-Influencer, hat auch angekündigt, dass die in Zukunft mit ihrer Agentur Spiele publishen werden. Das ist ganz interessant nur am Rande, aber dieses Spiel ging auch quasi aus dieser Dynamik hervor.
Ja, ich verstehe das eigentlich schon sehr gut, muss ich sagen, weil ich bin jetzt nicht ein, Hand of Blood kenne ich natürlich auch, Videogame Donkey kenne ich schon länger als Hand of Blood tatsächlich, weil das ist wirklich einer der einzigen YouTube-Critics, sagen wir mal so, die ich toll gefunden habe immer schon. Also er ist wirklich ein sehr reflektierter und gleichzeitig wahnsinnig witziger Kritiker. Das heißt, wenn er ein Spiel zerreißt oder wenn er es lobt, dann kann man davon ausgehen, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Und ich sehe das auch im Sinn von Animal Wells. Also er hat es nicht so sehr beworben auf seinem Kanal. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, okay, das ist logisch, Synergieeffekt, er hat 8 Millionen Abonnenten. Wenn er, egal was, welches Spiel der jetzt irgendwie featuren und publishen würde, wenn er es bewirbt vor seinem Publikum, dann wird das schon was. Aber ich glaube, das ist in dem Fall absolut nicht der Grund. Er hat es auch, glaube ich, nicht so exzessiv beworben. Das heißt, er hat jetzt seinen Kanal nicht umgemodelt zum Big Mode PR-Kanal, sondern es ist halt, ja, er hat es halt erwähnt, dass es das Ding gibt. Hat, glaube ich, einen Clip dazu gemacht, das war's. Und ich sehe die Verbindung schon sehr, weil wenn man als ja, du hast Influencer oder Gaming-Personality genannt, im Bestfall kennen die sich ja durchaus aus mit ihrem Scheiß, muss man sagen. Also das ist ja durchaus ein Beruf, der auch ja im Journalismus zumindest ein bisschen weitgehend verwandt ist, sagen wir mal so, es ist nicht dasselbe, aber es ist ähnlich. Das heißt, die Menschen, die da erfolgreich sind, die haben im besten Fall ja wirklich Ahnung von dem, was sie machen, und sie haben natürlich zusätzlich noch dieses Megafon in der Hand, was ja für gerade für einen Publisher wahnsinnig wichtig und interessant ist. Das heißt, ich kann mir das schon vorstellen, dass das eine gute Mischung ist, muss ich sagen. Und ja, ich glaube, es braucht auch in Zeiten des Indie-Überflusses und der Indie-Apokalypse einfach wirklich solche Megafone, um zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Spiel, das kann vielleicht das beste Spiel der Welt sein, aber es ist trotzdem nur Spiel 127 von 200, die in dieser Woche auf Steam erscheinen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer draufkommt, dass dieses Spiel großartig ist, die ist gar nicht mal so groß eigentlich, wenn ich nicht jemanden habe, der das irgendwie für mich übernimmt oder der mir hier ja einen gewissen Startvorteil verschafft oder eine kleine oder große Bühne. Insofern erscheint es mir logisch, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was irgendwie den Erfolg von Animal Well ausmacht, weil das können wir auch gleich dazu sagen. Animal Well ist ja ein Erfolg. Es ja, war eine ja, Zeit lang, glaube ich, eins von den 5 bestverkauften Spielen auf Steam, als es rausgekommen ist. Es hat wirklich unglaublich gute Kritikerwertungen, das hast du vorher schon erwähnt. Es ist, glaube ich, Metascore, keine Ahnung, 84 oder...
Moment, ja, 5600 Reviews, die äußerst positiv auf Steam sagen. Genau. Also da merkt man ja schon, das Spiel hat schon seine Gruppe gefunden.
Genau, also der Metacritic-Score, das ist wirklich eine Metrik, die ich ja nicht so wahnsinnig aussagekräftig meistens finde. Aber hier sagt er, der Metascore des Spiels ist 91. Das heißt, da kommen wirklich ganz wenige Spiele hin in einem Jahr. Also ich glaube, das wird sicher bei den Top 10 des Jahres mindestens, vielleicht sogar unter den Top 5 sein mit so einer Wertung. Und auch bei den Benutzer-Reviews, die ja oft ein bisschen divergieren davon, steht es eigentlich recht solide auf, glaube ich, auf 8 oder so. Also es ist wirklich recht hoch. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, ja, es ergibt gar keinen Sinn oder es ist nicht meins, bla bla. Ja, wie auch bei Dom hier.
Was soll denn dieses Blabla jetzt hier? Ja, hallo? Also,
ja. Na, jedenfalls, es ist wirklich ein erfolgreiches Spiel geworden und ich bin dann doch ein bisschen überrascht, dass du es wirklich so, ja, dass du gar nicht reingekommen bist.
Da steigen wir jetzt mal rein. Da bin ich jetzt auch selbst gespannt. Ich schlag mal vor, Rainer. Magst du mal erstmal erzählen, so deine ersten Schritte im Spiel, was du da so gemacht hast, was, wie man sich das so vorstellen kann, was da eigentlich abgeht, und dann auch vielleicht, wenn du magst, noch dazu zu erzählen, was du dir dabei so gedacht hast. Also einfach mal so nacherzählen, deine ersten Schritte in dieser Welt, weil dann mache ich das auch und dann bin ich schon mal gespannt, ob wir hier schon irgendwie was Unterschiedliches bemerken.
Ja, das Schräge dran ist tatsächlich, man kann wirklich so ein Spiel eigentlich nur im Lichte des seines Umfelds, glaube ich, betrachten. Mhm. Und das war halt bei mir und bei dir wahrscheinlich auch trotzdem diese hohe Erwartungshaltung, zu sagen, okay, das soll jetzt was ganz Besonderes sein. Erstens haben wir sich lang drauf gefreut, zweitens auch doch, ja, Videogame, danke, wenn der als erstes Spiel das vertreibt, dann hat es wahrscheinlich irgendetwas, was es besonders macht. Wie gesagt, Robert war total hin und weg davon, hat es von vornherein schon irgendwie hoch eingeschätzt gehabt. Das heißt, ich bin dem Spiel natürlich auch nicht vollkommen objektiv und unvoreingenommen gegenübergetreten, sondern ich habe mir auch gedacht, ja, da wird schon was dran sein. Das ist jetzt nicht einfach ein Spiel, was ich bei einem Humble Bundle irgendwo als Metroidvania 527 dazu bekommen habe und das schaue ich mir jetzt kurz mal 10 Minuten an. Ich hatte also, sagen wir es mal so, von vornherein ja mehr Bereitschaft, da mich ein bisschen mehr reinzufuchsen, als es vielleicht anders gewesen wäre, weil ich ja mir gedacht habe, dass da wirklich was Tolles nachkommt und ist auch nicht enttäuscht worden. Aber es stimmt, am Anfang, man ist leicht verloren bei dem Spiel. Also ich bin ein Metroidvania-Fan eigentlich, du auch?
Ich mag das sehr gerne. Ich mag dieses Genre sehr gerne. Es gibt viele Spiele dieser Art, die ich sehr genieße. Und deswegen war ich auch hier, genau wie du auch, wenn wir da quasi beim Installationsbildschirm kurz stehen bleiben wollen, auch auch hohe Erwartungen. Weil bei mir war es vor allem Jason Schreier und Co., die hier auf X, Twitter, wie auch immer, hinaus posaunt haben. Mensch, mein Gott, ich erinnere mich noch, Jason Schreier hat irgendwo mal geschrieben, dann kurz nach Release, oh, Leute, ich sitze hier in einem Discord mit anderen Journalistinnen und Journalisten. Und wir schreiben über Animal Well und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, was hier alles zu finden ist. Und ich dachte mir, Bombe, das klingt ja ganz interessant. Dann, das können wir an der Stelle übrigens auch sagen, habe ich auch noch gesehen, das Spiel ist auf Steam, na klar, verfügbar, aber auch im PlayStation Plus Abo. Ja. Und das habe ich und habe mir dann gedacht, geil, dann kann ich mir das ja auch niedrigschwellig einfach mal runterladen und mal reingucken. So bin ich reingestanden. Mhm.
Ja, genau. Also eben bei mir war es so, ich habe eben dann das Spiel angefangen zu spielen. Man beginnt halt irgendwie, wie es bei einem Metroidvania so halt ist, quasi ohne alles. Also man ist eben dieser kleine Blob, man kann ein bisschen springen, das war's. Andere Gegenstände gibt's am Anfang nicht. Das Erste, was man einsammelt, sind so kleine Mäusepiepser, also so kleine Feuerwerkskörper.
Mit Mäusepiepser?
Ja, ist das
Wort?
Ein Name aus der Kindheit von mir, ja, tatsächlich. Schön. Jedenfalls, das ist das Erste, was man findet, und das ist aber natürlich nur das Erste einer ganzen langen Reihe von Gegenständen. Und ich habe es eben gespielt am Anfang, und man ist am Anfang wirklich leicht überfordert. Das ist natürlich auch Teil des Konzepts. Und drum, ich muss sagen, in der Diskussion mit Robert habe ich es wirklich auch oft mit einem Spiel vergleichen müssen oder mit Spielen, die einem vielleicht gar nicht so als Erstes einfallen. Nämlich, ich finde, es hat wirklich Ähnlichkeit in gewisser Weise mit den Souls-Spielen, mit den Souls-Likes von From Software. In dem Sinn, dass man ja auch zum Beispiel, wenn man in Dark Souls loslegt, man kann ja überall hinlaufen. Es ist wirklich nicht so, dass man irgendwo an der Hand genommen würde am Anfang. Man kann nach links gehen, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Der Weg verzweigt sich überall. Man hat auch in Animal Welt keine Ahnung, wo es eigentlich lang geht. Und das könnte jetzt eigentlich wirklich wahnsinnig frustrierend sein. Und vor allem, ja, eins muss man schon dazu sagen natürlich. Wenn man partout kein Backtracking mag. Das heißt, wenn man es wie die Pest hasst, einen Weg zweimal gehen zu müssen. Und jetzt muss ich schon wieder zurück. Dann bitte macht einen weiten Bogen um Animal Well, einen linearen Bogen, damit ihr nicht zurückgehen müsst. Und meidet es wirklich, weil das Spiel, das ist Backtracking the Game in gewisser Weise. Aber das sind alle Metroidvanias, mehr oder weniger, muss man ja sagen. Das heißt, die leben ja davon, dass man eben zu einem Ort wieder zurückkommt, wo man schon mal war, und dann sieht, guck mal, da oben ist jetzt ein Weg frei, weil ich dieses neue Werkzeug habe. So, bei mir war es dann so, hat sich schnell rausgestellt, ja, ich mit jahrzehntelanger Gamer-Erfahrung hatte ich bemerkt, okay, hier gibt's eben diese vier Statuen, das sind Lichtlein zum Anmachen, wahrscheinlich muss ich irgendwie, das sind auch auf der Karte, wenn man die Karte bekommt, sieht man es auch, ja, irgendwo im Schwarz des unentdeckten Map sind eben diese Punkte eingezeichnet mit diesen Diamanten oder Feuern, wo ich wahrscheinlich hin muss, um die Geschichte voranzutreiben. Also so weit, so drum, ich sag's ja, es ist ein Gamers Game in dem Sinn, dass es eben sich auf manche Konventionen verlässt, dass man die schon intus hat. Und das ist es. Mehr gibt's nicht an Anleitung. Und ich muss sagen, ich war am Anfang eben, das war die Phase, wo ich auch noch nicht überzeugt war. Ich war dann oft ein bisschen, ich war zum Beispiel verschnupft, weil ich mir gedacht habe, okay, an dieser Stelle komme ich jetzt gar nicht weiter. Was soll ich hier machen? Und ich muss sagen, ich habe da natürlich etwas getan, was man vielleicht, wenn man Purist ist, bei diesem und anderen Spielen dieser Art nicht machen soll, nämlich, du weißt es, Tom, nachsehen irgendwo. Das heißt, man sucht sich dann tatsächlich ein YouTube-Video mit einem Walkthrough und schaut, bin ich hier zu blöd an dieser Stelle? Wo komme ich? Wieso komme ich da nicht weiter? Und tatsächlich war so, ich habe bemerkt, ich bin an dieser Stelle und der Mensch im Video, der fasst plötzlich in sein Inventory und fasst hier ein Jojo raus. Das ist noch nicht gespoilert, das ist eine der ersten Gegenstände, die man auch bekommen kann. Fasst ein Jojo raus und macht diesen Knopf einfach an, zu dem ich nicht gekommen bin. Ich mir gedacht, ich muss hier vorher ein Jojo erst finden und habe in eine andere Richtung weiter geforscht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art von einem in Dunkeln lassen, die dieses Spiel durchaus absolut immer und immer wieder betreibt, dass das etwas ist, was einen frustriert, und wenn einem dann halt vielleicht das Liebevolle und das Nette und das Gameplay an sich eben nicht so mitnimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was die Leute dann rausbringt. Man muss gewillt sein, sich frustrieren zu lassen, glaube ich. Das ist der Punkt.
Und nachzudenken. Also man jump'n'runnt wirklich so quasi von Bildschirm zu Bildschirm, wirklich wie bei so einem Plattform. Einfach von der Seite guckt man in diese, und das kann man ja auch nochmal sagen, wunderschöne, wirklich pixelierte Spielwelt hinein, auch toll ausgeleuchtet alles, und läuft dann wirklich einfach so herum und guckt einfach, was man so sieht und was man so findet, und guckt einfach mal, ne, wo könnte man denn hier weitergehen? Kann ich hier drüber springen? Ja, das funktioniert. Kann ich die Leiter hoch? Oh, da komme ich nicht ran. Wahrscheinlich erst später irgendwann. Also laufe ich wieder zurück, gehe in eine andere Richtung, finde, ich denke mir das jetzt aus, ein Wasserfall mit Fischen darin und denke mir, oh, tun mir die Fische weh, wenn ich auf sie springe? Nö, ich kann auf sie drauf springen und sie als Brücke benutzen, und oh, hier geht's weiter. Das ist so etwa das Spielgefühl. Ich musste ganz viel dran denken an mein Auslandssemester in Rom. Also ist jetzt random, aber ich kann es erklären. Und zwar folgendes. Ich war ja in Rom da und war da damals dann im Rahmen des Studiums zum ersten Mal so richtig dann in dieser Stadt, so richtig als Bewohner, auch mit Wohnung und allem, und hatte ja keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Und ich hatte so das, also ich konnte Italienisch dank Sprachkurs so ganz grundlegend, also wenn ich jetzt überfallen werden würde, könnte ich sagen, hören Sie bitte auf oder all diese Dinge. Aber ich könnte jetzt hier keine, ich könnte mich nicht für ein politisches Amt bewerben. Das wäre jetzt nicht möglich gewesen.
Nein, in Italien vielleicht.
Und dann
Nein.
Sehr gut, ja, genau. Und da war nämlich meine Erfahrung. So habe ich mir gedacht, so okay, ich bin jetzt hier in Rom, ich habe keine Ahnung, wo was ist. Ich laufe einfach mal los. Und so fühlte ich mich auch in diesem Spiel. Ich bin damals durch Rom durchgelaufen, ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich sah Schilder, die ich nicht übersetzen konnte, bin manchmal in Läden einfach reingegangen, um rauszufinden, was hier eigentlich drin ist. Und so war auch meine Spielerfahrung zu Beginn in Animalville. Jetzt gibt's aber einen großen Unterschied. Und das ist der erste Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, das Spiel verliert mich. Es wird noch weitere dieser Momente geben, von denen werde ich auch noch erzählen, aber in Rom, wie auch in Dark Souls, die beiden Vergleiche, die ja gerade gefallen sind, ist meine, ich sag mal, Eigenmotivation eine ganz starke. In Rom war es zu überleben, ein neues Zuhause zu finden, ist eh klar, aber in Dark Souls, was jetzt näher an dem Spiel dran ist, gibt es so eine Startfantasie, die mich ganz dolle motiviert in diesem Spiel. Also, da spielt man ja, ich habe in meinem Fall dann einen Ritter mit Schwert und Schild, ne, und ich bin in einer schlimmen, feindseligen Welt und hab jetzt hier, wow, Skelettkrieger und oh, werde ich eines Tages ein Held werden, mal gucken, erstmal schwerer Angriff RT. Und das ist eine Motivation, die mich bei Dark Souls ganz lange zu Beginn durchgetragen hat, wo ich mir eigentlich auch dachte, okay, ich verlaufe mich, alle sind zu stark, es macht nicht so richtig Spaß, aber die Spielfantasie ist toll. Und hier, das war der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, es verliert mich jetzt schon so ein kleines bisschen, während ich durch die Welt lief und von einem kleinen intellektuellen Scheitern zum nächsten lief, also nicht so wusste, wo geht's eigentlich weiter, welches Item kann ich hier benutzen, was muss ich hier eigentlich tun, hatte ich nie diese Spielfantasie, auf die ich dann zurückfallen konnte, dass ich mir dachte, naja, aber immerhin bin ich, ne, ein strahlender Ritter, der richtig cool aussieht und irgendwie jetzt, weiß ich nicht, gegen Drachen irgendwann mal kämpfen wird. Nö, ich bin Kirby im Grunde. Ich bin Kirby, so ein kleiner Blob, der zumindest zu Beginn auch keine richtige Hintergrundgeschichte hat. Und damit fehlte mir, und ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, immer dieser Fallback, dieser Geistige, wo ich mir denken konnte, okay, ich weiß nicht, was ich mache, aber immerhin sehe ich dabei richtig cool aus. Das fehlte mir und das war der erste Grund, wo ich merkte, es macht nicht so richtig Spaß, hier einfach nur rumzulaufen und zu gucken, wo geht's weiter, weil ich mich selbst nicht cool finde. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich ein Problem des Spiels, das muss man echt sagen. Das ist, glaube ich, kein großes Problem. Ich finde es trotzdem, ich kann das anerkennen und trotzdem zu meiner positiven Meinung des Spiels noch stehen. Der Punkt ist der, wie gesagt, diese Freiheit, die man am Anfang eben hat, die geht ja einher mit einem gewissen Risiko, nämlich ist es wirklich in jede Richtung, in die ich jetzt loswandern kann, gleich einsteigerfreundlich? Verliere ich, wenn ich jetzt meinen Spieler in diese Wenn der jetzt nach Norden geht, nach oben, begegnet ihm dort etwas, was ihn mehr frustriert, als wenn er jetzt nach Osten geht oder wenn er nach Westen geht, da ist überhaupt der beste Weg, weil da findet er dann gleich die Gegenstände in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, diese Abwägung, die muss ich haben. Ich glaube, das Spiel schafft es relativ gut, trotzdem einen auch über diese Fehlversuche in die falsche, unter Anführungszeichen, Richtung irgendwie zu gehen, hinwegzutragen, weil es eben doch immer etwas zu finden und zu sehen gibt in diesen Runden. Aber ich stimme dir zu, es ist nicht eben in jede Richtung gleich. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass man eben als neuer Spieler anfängt, in eine Richtung läuft und sagt, ja, ich kenne mich sowieso nicht aus, was mache ich hier? Ich werde hier frustriert von Rätseln, auf die ich einfach nicht und nicht draufkomme, wie es bei mir auch war, wo ich dann im Nachhinein sagen muss, ja, kein Wunder, dass du nicht draufkommst, das ist nicht, weil du zu dumm bist oder unfähig oder das Spiel zu schwer, sondern du hast einfach einen Gegenstand noch nicht, den du hier brauchst, von dem du nicht einmal weißt, dass du ihn haben könntest oder du erkennst nicht einmal, dass das eine Schwelle ist, die du nicht überschreiten kannst im Moment. Das stimmt, da hast du vollkommen recht, das ist ein Problem aller Metroidvanias, würde ich mal sagen. Und da kann man jetzt vielleicht herum kritisieren, zu sagen, okay, das Signposting in dieser Art und Weise, könnte man hier manchmal verbessern. Ja, ist geschenkt. Ich glaube, den meisten, die es gespielt haben und denen es gefallen hat, ist es dann trotzdem so gegangen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt bin ich halt mal eine Viertelstunde erfolglos in diese Richtung gelaufen. Wenn es halt so ist, dann gehe ich halt in die andere. Da habe ich ja auch so viel noch nicht erforscht. Da ist es sicher auch noch spannend. Und so ist es, glaube ich, auch. Und der Punkt ist, wenn ich das mache und wenn ich wirklich in alle Richtungen erforscht habe, bis es nichts mehr zu erforschen gibt, dann finde ich eigentlich mit großer, eigentlich fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das, was mich an der anderen Stelle weiterbringt. So, ich habe jetzt wirklich umständlich Metroidvania erklärt, in gewisser Weise.
Aber das ist ganz gut, weil da muss ich auch nochmal sagen, ich glaube auch auf dem Papier, das ideale Spielerlebnis ist, glaube ich, hier ein richtig faszinierendes, du läufst rum, kommst in eine Sackgasse und denkst dir, okay, keine Ahnung, das ist so ein kleiner hängender Schultermoment. Dann denkst du aber, genau wie du gesagt hast, oh, es gibt ja noch ganz viel, was ich noch erkunden kann. Laufe in einen anderen Bildschirm und entdecke plötzlich was. Ein Item oder eine Brücke oder eine Leiter und denke mir, cool, kleines Erfolgserlebnis, ich wurde belohnt, ich gehe weiter. Komme dann vielleicht wieder in den Raum und denke mir, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich sehe schon, hier könnte man später ein Item benutzen, ich merke mir das mal, gehe woanders weiter. Und wenn das funktioniert, diese stetige Abfolge von, oh, eine kleine Handbremse, aber kein Problem, ich sehe schon, da drüben kann ich links wieder rausfahren und was Neues erleben, dann ist das super. Bei mir allerdings, und vielleicht gehört da auch eine Portion Pech dazu, wobei ich aber auch das Gefühl habe, das geht wirklich vielen Leuten so, weil du hast jetzt auch davon gesagt, dass du am Anfang so ein bisschen ein Problem hattest. Im Internet habe ich schon gelesen von vielen Stimmen, die das beschrieben haben. Ich hatte diese Spielerfahrung, dass es dann wirklich so war, ich laufe in einen Raum, weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe in einen anderen Raum, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe in einen nächsten Raum, ich finde ein Item, aber ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und damit häuften sich für mich diese Makro-Enttäuschung, Mikro-Enttäuschung, wo ich dachte so, ich habe irgendwie nicht so wirklich Ahnung, was hier jetzt möglich ist und was geht. Und auch im nächsten Raum scheitere ich. Dann stirbt man vielleicht auch mal, kommt zurück zu einem Rücksetzpunkt und denkt sich, jetzt müsste ich den ganzen Weg wieder laufen. Ich habe quasi, doof gesagt, nicht häufig genug Belohnung für mein Erkunden bekommen. Die größte Belohnung war tatsächlich zu Beginn, diese wirklich schöne Spielwelt anzugucken. Jeder Bildschirm ist eine Wucht, da sitzen so schöne Szenen dabei. Aber das nützt sich halt auch irgendwann ab. Irgendwann läufst du durch Rom und denkst dir, alles klar, wieder eine Marmorruine. Aber ich würde auch gerne mal wissen, wo das nächste Restaurant ist. Und das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, das Spiel verliert mich. Mir fehlten diese kleinen Erfolgsmomente. Das kann aber auch eigenverschuldet sein, aber es hat mich nicht doll genug dran gehalten, dass ich mir dachte, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich verstehe, was ich machen muss.
Dom, ich will jetzt wirklich deine Erfahrungen nicht abwerten und ich möchte auch jetzt dein Urteil über dieses Spiel nicht ändern dadurch. Nein, aber ich sage nur eins, weil es mir ähnlich gegangen ist, nämlich eigentlich, und ich glaube oder ich vermute oder ich möchte mal in den Raum stellen, deine Rezeptionssituation und auch meine dieses Spiels waren grundlegend anders als die der meisten Menschen, die dieses Spiel spielen, glaube ich mal. Weil du und auch ich, wir haben das Spiel gespielt im Auftrag, drüber nachher zu reden und möglichst natürlich in der Zeit, die wir uns für dieses Spiel genommen haben, das ist unsere Arbeitszeit, möchte ich mal hinzufügen, in dieser Arbeitszeit möglichst effizient natürlich das alles anzuschauen, was es hier zu tun gibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal ganz games-theoretisch zurückgehen an die Grunddefinition dessen, was Spielen ist, dann ist das die absichtslose Beschäftigung. Das ist der alte Heusinger-Definition von Spiel, eine absichtslose Beschäftigung aus Gründen, die anders sind als die des gewöhnlichen Lebens. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Dilemma, das wir als Spielejournalisten oder als Menschen, die sich beruflich mit Spielen beschäftigen, halt immer zu bewältigen haben. Wir sind nicht das Publikum einerseits und andererseits für uns geht oft etwas zu langsam, weil wir es eben nicht nur aus der puren Freude an der Tätigkeit machen, wie es die meisten Menschen, die es kaufen, tun, sondern weil für uns ja, wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Wir wollen ja möglichst viel davon in der Zeit, die wir uns dafür reserviert haben, sehen. Und dafür ist möglicherweise dieser spielerische Zugang, nämlich das, wie du es vorher beschrieben hast, dann gehe ich halt woanders hin und schaue mir das an. Ich habe es auch bemerkt, ich habe mit Robert eben drüber geredet, ich erwähne das oft. Hallo Robert, falls du zuhörst. Der hat 16 Stunden gespielt gehabt und ich habe gedacht, boah, niemals. Und ich habe es auch selbst in 8 Stunden durchgespielt gehabt. Ich habe mir gedacht, wieso, warum hat sich dieser Mann 16 Stunden mit diesem Spiel beschäftigt? Weil er nicht dafür bezahlt wird, glaube ich, ist die Antwort. Weil er es wirklich in seiner Freizeit aus eigener Lust dran gemacht hat, weil er es mit einem anderen Tempo auch wahrscheinlich begonnen hat und wahrscheinlich mit einem anderen Tempo ja genießen konnte. Und ich glaube, das war zumindest das, was mich ungeduldig gemacht hat. Eben, also ich habe auch, ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, nicht nachzusehen, sondern eben diese Frustration auszuhalten und so lange zu probieren, bis man es kann. Weil nämlich später, als ich eben über diese ersten Hürden rübergekommen bin, die sich hier dir in den Weg gestellt haben, da habe ich mir dann gedacht, die tollsten Momente an diesem Spiel waren wirklich die, wo ich für mich selbst was ausprobiert habe und bemerkt habe, ho, das Spiel, ich habe es verstanden. Es ist jetzt wirklich ein obskures Rätsel, man steht an einer Klippe, ich spoilere jetzt nichts, man steht hier irgendwo und denkt sich, eigentlich, da ist eine verschlossene Tür, ich sehe nicht mal ein Rätsel, aber das sieht doch hier so aus wie in dem Raum vorher so ähnlich. Vielleicht könnte ich, wenn ich mal das versuche, wie wäre das? Schwupps, man macht das und man wird belohnt. Das heißt, das ist ein Spiel, das wirklich für spielerische Geistesblitze, die einem kommen, die eigene Schlauheit wird mehr oder weniger da gepriesen und gelobt. Und es ist wirklich, das ist das Schöne an diesem Spiel. Und ich glaube, auch bei den Menschen, die es wirklich auch mit 90% etc. bewertet haben, also die Kritiker, die es wirklich abfeiern. Ich glaube, bei denen wird auch, also in vielen der Texten, die ich drüber gelesen habe, ist es auch so gewesen, da geht's um diese einzelnen Momente, wo gesagt wird, ja, plötzlich macht's Klick und das löst einen solchen Endorphin- und Glückshormonstoß aus, dass man wirklich auch die Zeit davor, die mühsam war, vielleicht in einem verklärten Licht sieht und das Ganze irgendwie ein bisschen positiver beurteilt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Dom, dass du, wenn du das Spiel aus irgendeinem Grund, ja, ist unwahrscheinlich, weil wir haben ja zu viele Spiele, zu wenig Zeit, falls du es irgendwann nochmal startest, ohne den Zwang, jetzt in 12 Stunden drüber reden zu müssen oder so, dass du vielleicht wirklich das nochmal anfängst und draufkommst, dass im Rückblick dann wirklich die Momente, in denen das Ganze Klick macht, die anderen Momente wirklich wieder aufwerten. Ich könnte mir das vorstellen.
Also ich habe Zweifel daran. Also ganz grundsätzlich bin ich auch großer Fan der Theorie, oder ich würde das sogar als bewiesen ansehen, dass die Rezeption da einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie man auch so eine Art von Spiel kennenlernt. Aber gerade hier war es ein bisschen anders, weil zum einen habe ich gar nicht diesen Druck gespürt, ich muss jetzt an irgendeinem Punkt kommen, drüber sprechen zu können, weil das ist ja das Schöne, wenn man selber so einen Podcast hat, es ist ja jetzt niemand hier, der mir sagt, so, also Herr Schott, das ist aber enttäuschend, dass Sie das Spiel nicht durchgespielt haben. Also ich hatte null Druck, ich hätte ja auch sagen können, nö, das Hauptmenü finde ich schon doof, darüber möchte ich mit dir sprechen. Deswegen, ich konnte einfach mal so ein bisschen gucken und von mir mal weg, was tatsächlich ja aber trotzdem ein Faktor ist und der, glaube ich, auch trotzdem weiterhin besteht, ob man jetzt Kritiker ist oder nicht oder Kritikerin. Es gibt ja so viele andere Spiele, auch für die Menschen da draußen. Und ich glaube nicht, dass das Eigeninitiativ irgendwie so ein Ding ist, dass ganz viele Leute sagen, alles klar, ich muss darüber keinen Podcast machen, ich kann einfach mal ergebnisoffen dran gehen und deswegen bin ich fasziniert davon. Ich glaube nicht, weil die Auswahl an Spielen gibt's ja auch für diese Leute. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel ganz besonders für die Menschen funktioniert, die in sich, das klingt jetzt so ein bisschen, also grundsätzlich, aber muss es ja auch mal sagen, die, glaube ich, auch Bock auf diese Rätseleien haben. Also ich glaube, mehr denn je ist es bei diesem Spiel wichtig, den passenden Spielertyp zu haben, weil entweder sitzt du dann davor und denkst dir jetzt, wenn du jetzt jemand bist, der das beruflich machst, okay, ich komme nicht weiter, frustrierend, keine Lust mehr. Oder wenn du einfach normaler Spieler, Spielerin bist, dass du denkst, okay, es klickt nicht, ich spiele einfach eines der Millionen anderen Spiele, von denen ich einen Großteil selbst sogar schon installiert habe. Und ich glaube deswegen, das ist echt so ein Spiel, da ist ganz besonders entscheidend, dass man so dieses Grundinteresse mitbringt zum Rätsel lösen. Es ist nicht eines dieser Spiele, ist mein Eindruck, dass einen für sich so gewinnen kann, wenn man, wie womöglich ich, grundsätzlich auch gar nicht so ein Rätselfan ist. Also es gibt ja auch Spiele da draußen, die können mich zum Beispiel auch für sich gewinnen, obwohl ich gar kein Interesse an dem Genre habe. Ich denke zurück, also offensichtliches Beispiel für mich persönlich, aber an FIFA. Ich war noch vor einigen Wochen sogar, mit Fußball hatte ich nichts am Hut und ich habe FIFA immer nur gespielt als Erholung und das hat für mich funktioniert. Ich war null emotional invested in den Sport, aber das Spieldesign von einem digitalen Fußballspiel war so befriedigend und toll und hat mir Spaß gemacht, dass mich das für dieses Genre begeistert hat und mittlerweile gehe ich alle 3 Wochen ins Stadion, Rainer. Das hat sich auch verändert, tatsächlich. Ich bin St. Pauli-Fan jetzt geworden. Das ist krass und das meine ich, das funktioniert bei anderen Genres für mich, aber das ist so ein Spiel, ich glaube, da wird am Eingang schon gefragt, alles klar, magst du Rätselspiele oder nicht? Und in meinem Fall ist das offenbar ein naja, nicht so. Und das ist auch keine Kritik am Spiel, muss ich noch sagen, sondern es ist einfach offensichtlich, dass hier ganz klar so ein bisschen auch geguckt wird, bringst du genug Eigenmotivation mit oder nicht? Weil das Spiel wird wenig dafür tun, dich da reinzuholen. Das ist meine
Ansicht. Nein, da muss ich ein bisschen widersprechen. Und zwar aus einem recht spezifischen Grund. Du hast es vorher sogar schon genannt. Also zum ersten Mal grundsätzlich, ja, es ist wahrscheinlich mehr Puzzle-Game als Metroidvania, muss man auch dazu sagen. Also es hat jetzt weniger mit Metroid oder Castlevania oder diesen ganzen anderen Klasse oder sogar Hollow Knight zu tun. Es wird eben nicht gekämpft, muss man auch nochmal vielleicht extra dazu sagen. Es geht nur um die Rätsel. Aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich der, als du gesagt hast, du spielst es jetzt und ich hatte es schon durch, habe ich dir geschrieben auf WhatsApp, wenn du irgendwo feststeckst, dann frag mich. Und du hast es nicht in Anspruch genommen, finde ich auch interessant eigentlich, warum. Und du hast gerade vorher erzählt, dass Jason Schreier eben da in dieser Gruppe auf X geschrieben hat, dass eben der Austausch in dieser Gruppe mit anderen Journalisten, die es vor dem Release eben hatten, und das ist eben auch ein interessantes Nebenphänomen, wir als privilegierte Journalisten haben ja oft schon Zugang zu Spielen, wenn sie noch nicht draußen sind. Sprich, uns fehlt dann oft auch aber diese öffentliche Plattform, wie eben YouTube-Walkthroughs etc., um eben überhaupt uns, wenn wir wo anstehen oder wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, um überhaupt diesen Fallback zu haben. Ich habe es gespielt, da war es schon draußen, also ich hatte eben dann diese Walkthroughs. Und das erinnert mich jetzt wirklich, weil wir eben bei Dark Souls waren vorher schon. Kessa MacDonald, diese britische Journalistin, hat ein Buch geschrieben, das heißt You Died, da geht es eben um Dark Souls und um Demon's Souls. Und sie beschreibt wirklich sehr eindrücklich die magische Zeit, als es damals Demon's Souls, das erste Souls-Spiel, als das rausgekommen ist. Das gab es, glaube ich, einen Monat vorab schon, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen ist, haben das Journalisten auf der Welt spielen können. Und sie beschreibt eben das wunderbar seltsame, großartige Gefühl, hier Teil einer Community zu sein, die gemeinsam an diesem Rätsel der Mechaniken von Demon's Souls herumgearbeitet hat. Sprich, bei Demon's Souls, und ich würde jetzt argumentieren, bei Animal Valley ist das genauso, ist der Austausch über das, was man hier entdeckt, wirklich mitgedacht. Das ist wirklich wichtig und das kann ich auch belegen, das ist nicht nur eine Vermutung, weil in diesem Spiel gibt es nach dem, das war nicht einmal ein Spoiler, nach dem Ende des Spiels geht das Spiel ja noch weiter. Es gibt hier Rätsel, die lassen sich tatsächlich nur nicht von einem einzelnen Spieler lösen, sondern es ist notwendig dafür, sich insgesamt mit 50 anderen Spielern weltweit irgendwo zu vernetzen, um ein Pixelrätsel zu lösen, weil jeder Spieler nur eine spezifische einzelne Lösung von 50 Teilen bekommt. Sprich, es wird durchaus dieser Teil des, ich würde es Metagame nennen, nämlich das Rausfinden, das gemeinsame Tüfteln, das gemeinsame Ausprobieren, der ist, glaube ich, da schon mitbedacht. Und ich würde jetzt annehmen, dass wenn man wirklich zu zweit Animal Valley spielt oder man spielt es im Freundeskreis und man trifft sich dann, das ist wirklich ein Spiel, wo man so viel drüber reden kann. Vielleicht gehen wir auch schon in den Spoiler-Teil über sogar, weil es ist wirklich, das ist wirklich der Punkt. Das Schöne an dem Ganzen ist eben nicht nur das Draufkommen, sondern auch dem anderen zu zeigen, hey, und hast du den Gummiball schon gefunden? Und ich so, hä, Gummiball? Ja, den gibt's dort und dort. Oder hast du das schon ausprobiert? Hä? Also eben, wie gesagt, ich nehme schon wieder mein Gespräch mit Robert vor. Ich bin auf Sachen draufgekommen, auf Spielmechaniken jetzt, nicht auf eine Kiste, die irgendwo versteckt war, sondern wirklich auf essentielle Spielmechaniken, die er in 16 Stunden nicht ausprobiert hatte. Und umgekehrt. Und das ist, finde ich, etwas Spannendes, was das Ganze dann doch wieder über diese einsame Tätigkeit des Spielens und an der Prüfung halt Versagen irgendwie hinausgeht. Weil das gibt einem dann schon noch eine Zusatzmotivation, sich dieser Frustration wirklich auszusetzen. Weil man eben einerseits weiß, da gibt's eine Lösung vielleicht und der andere hat sie auch schon, oder nicht.
Aber das Schöne ist ja, das unterstützt ja komplett mein Argument. Also das ist ja all das, was du beschrieben hast, will ich nicht machen. Okay. Ich bin nicht der Spielertyp dafür. Und du hast ja gerade beschrieben, es besteht ja sogar die Notwendigkeit in manchen Abschnitten, sich zusammenzuschalten mit anderen Leuten. Und wenn ich aber
nur um die letzten Geheimnisse
aufzudecken. Moment. Aber wenn ich an der Eingangstür stehe dieses Spiels und sage, nee, ich habe auch keine Lust, Rainer zu fragen, wie das Spiel funktioniert, weil ich das selber gerne rausfinden will, dann sagt das Spiel, okay, dann werde ich dir weniger Spaß machen. Und das meine ich, das ist ja genau das. Also wenn du das nicht mitbringst, was ja nicht schlechter oder besser ist, sondern einfach als Spielertyp sagst, ich möchte mit einer Schüssel Popcorn vor meinem Fernseher sitzen und alleine das einfach für mich herausfinden, dann wird das Spiel nicht so viel Spaß machen. Und das ist ja genau, was du gerade beschrieben hast, dass das Spiel eben ausgelegt ist für ein gemeinsames Herausfinden, für auch sich ein Austauschen, für ein sich Zusammenschließen, für einen Spaß.
Ich würde nicht sagen, dass es prinzipiell dafür ausgelegt ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf.
Lass mich kurz ausreden, bitte. Nee, lass mich kurz ausreden, dass das wirklich dafür ausgelegt ist. Und ich finde, das kann man ja auch mal festhalten. Das tut dem Spiel ja nicht was Schlechtes oder dem macht es irgendwie doof, sondern das ist einmal ein Spiel, das sich richtet an einen ganz besonderen Spielertyp. Davon bin ich überzeugt.
Ich würde es jetzt mal nochmal sagen, ich glaube nicht, dass das Spiel dazu ausgelegt ist. Also dieses eine Rätsel mit den 50 Spielerinnen mal außen vor, bei den anderen ist es ja nicht so, die kann man ja alleine alle lösen, nur das eine halt nicht. Das war nur ein Beispiel dafür, dass das mitbedacht ist. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das sich besonders dafür eignet, drüber zu reden und das sich dafür eignet, hier sich auszutauschen. Und das ist natürlich ein Asset. Ja, wenn man das gar nicht will, ja, dann hat man weniger davon. Aber es stimmt schon, es ist so, dass eben, wenn man dieser Spielertyp ist, der du offensichtlich nicht bist, dann wird man vielleicht leichter über diese Frustrationen drüber getragen, die automatisch kommen. Weil natürlich, man steht da, man kratzt sich am Kopf, denkt sich, was ist jetzt hier? Und wenn man 5, 6 Mal frustriert wird, dann kann man entweder wirklich durch Glück auf was draufkommen oder man fragt jemanden oder man geht halt wirklich ein 3., 4. Mal noch hin und versucht, bis dass man es schafft. Oder ja, man schaut auf YouTube nach, so wie ich. Und wenn man dann über diesen Hubbel drüber gekommen ist, dann macht's plötzlich mehr Spaß, weil man eben diese Endorphinbelohnung bekommt. Stimmt.
Ich hab jetzt eine Frage an dich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, wie du darüber denkst. Ich habe mir gedacht beim Spielen, wie cool es wäre, wenn es eine Art alternativen Spielmodus gäbe, in dem meinetwegen ein kleines Kätzchen, ein kleiner Geist neben dir herumläuft oder schwebt, den du mit einer Taste anklicken kannst und dann sagt er dir, hey, probier doch mal Folgendes. Weißt du, ein kleiner Wink. Was würdest du davon halten, wenn es den optional gäbe in dem Spiel?
Es ist schwer zu sagen, weil natürlich der Reiz des Spiels besteht eben darin, das darauf selbst draufzukommen. Und ich glaube einfach, die Belohnung, nämlich sich selbst schlau vorzukommen, die wäre natürlich dann nicht mehr da. Weil wenn das kleine Kätzchen jetzt sagt, na, wirf doch mal den Slinky hier die Treppe runter, das ist halt dann irgendwie, das hast du dann nicht selbst rausgefunden. Also es kann, und da muss man auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eben Dark Souls spiele mit einem Trainer, Gewinner. Dann kann ich immer noch sagen, ja, mich interessiert es ja, weil mir gefällt die Welt, ich möchte die Monster alle sehen. Nur es ist halt bei Animal Well ist halt außer dem Reiz des Entdeckens, klar, es gibt dann schon einen Boss, das ist schon interessant, auch das alles zu sehen. Aber wirklich, das Fleisch des Spielerlebnisses ist tatsächlich darin, würde ich sagen, selbst drauf zu kommen. Das ist ein Puzzle-Game. Das ist so, wie wenn ich bei The Witness mit Lösungsbuch spiele, ja, dann habe ich es halt irgendwann mal durch, aber was ist der Sinn? Wie Kreuzworträtsel mit Anleitung lösen. Es ist nicht dasselbe. Hurra, ich habe das Kreuzworträtsel jetzt vollständig ausgefüllt, ich habe nur bei der Hälfte nachschauen müssen hinten. Ja, ist nicht dasselbe, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich nicht, und das habe ich ganz am Anfang gemeint, es ist ein Gamers Game, sprich es ist ein Spiel, das sich an eine recht spezielle Zielgruppe richtet, eben drum auch der Vergleich mit Dark Souls, in dem Sinn, dass es eben voraussetzt, dass man diese Hartnäckigkeit mitbringt, und wenn man die nicht mitbringt, bietet das Spiel nicht sehr viel an, um dem abzuhelfen.
Die Hartnäckigkeit, wertende Adjektive, das ist ja... wird mir eine Hartnäckigkeit abgesprochen, Ich fand es eigentlich ganz faszinierend, auch für mich selbst einfach, dass ich davor saß und ich bin ja also wirklich ein spielbegeisterter Mensch, das ist ja wirklich, ich mag dieses Medium ja so gerne und dann vor sowas zu sitzen und einfach zu merken, wie aus mir jegliche Lust strömt, da weiter Zeit mit zu verbringen, ich fand es für mich echt faszinierend. Ich habe dann auch, wie gesagt, versucht rauszufinden, warum und versucht das hier zu beschreiben, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, ist nicht mein Spiel.
Macht ja auch nichts oder so. Also es ist, du würdest jetzt aber nicht sagen, dass alle, die das Spiel jetzt irgendwie toll finden, irgendwie falsch liegen oder so, nehme ich mal an. Stranding so machen. Ich würde sagen, alle, die das gelobt haben, lagen falsch.
Ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt Kritik üben würde, dass man das Onboarding im Spiel anders gestalten könnte, dass es ein bisschen, also dass es schneller mal ein kleines Erfolgserlebnis-Küchlein gibt. Das kann ja sich dann schnell wieder ausfasern, ist ja in Ordnung. Aber gib mir zumindest zu Beginn noch ein paar mehr Momente, in denen ich mir klug vorkomme. Und dann habe ich genug Benzin im Tank, um die restliche Strecke selbst zu fahren. So ging mir das zu schnell über in einen. So, herzlich willkommen im Labyrinth des Wahnsinns. Finde die Tür. Und das war ein Moment, mit dem ich nicht so gut klar kam. Da hat mir mehr anfüttern wäre schön gewesen.
Mir fällt gerade ein großer Spieleklassiker ein, der in diese Reihe zu stellen ist und bei dem es mir genauso gegangen ist wie dir, nämlich Fez, falls du das gespielt hast.
Auch. Das fand ich auch furchtbar damals. Das ist eines dieser Spiele, daran musst du ja auch denken, vor vielen, vielen Jahren, ein Rätselspielchen mit Mysterien und ach, da läufst du durch so eine Welt und was ist hier wohl los? Meine damalige Freundin, also ne, toll, toller Mensch, aber also sie war so begeistert von dem Spiel und reihte sich ein in diesen Chorus, der gefühlt damals noch stärker war als heute, weil man vielleicht damals sich noch mehr beweisen musste als Fan von Spielen, dass dann die Leute gesagt haben, so, also wer dieses Spiel nicht faszinierend findet, der hat Spiele nicht verstanden.
Das meine ich mit Gamers Game, genau, das ist der Punkt.
Das war damals richtig krass.
Ja, und das finde ich eine legitime Kritik auch an Animal Well, an Fez sowieso, dass das Spiele sind, die wahnsinnig viel voraussetzen. Du musst diese Games-Logik durchschauen können. Das ist ja nicht was. Und ich argumentiere jetzt ja nicht dafür, dass jede Oma und jedes Kindergartenkind sofort sich so jedem Spiel spielen muss und eben mit Stützrädern das Ding bis zum Ende durchspielen soll. Nein, muss nicht so sein. Aber eben Animal Well und Fez natürlich auch damals, die verlassen sich schon auf recht viel Grundwissen und Grundkönnen, was schon da ist. Weil man muss schon auch sagen, es gibt zwar keine Kämpfe in dem Spiel und es ist jetzt auch kein Precision-Plattformer, aber es hat durchaus auch das Potenzial zu frustrieren. Es gibt einige Stellen im Spiel, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist, sollen wir den Spoilerteil jetzt beginnen eigentlich? Wir beginnen jetzt den Spoilerteil, ja.
Aber bevor wir es machen, liebe Leute, wir beginnen jetzt den Spoilerteil. Ihr habt's gehört an dieser Stelle, falls ihr jetzt pausieren oder abbrechen wollt. Also von mir keine Empfehlung, sage ich nur, um Rainer zu ärgern. Nein, ist einfach nichts für mich. Wenn ihr mit Rätsel nichts anfangen könnt, behaupte ich, ist das das falsche Spiel für euch. Rainer, möchtest du auch noch was sagen?
Ja, don't believe his lies. Ja.
Sehr gut. Und damit herzlich willkommen im Spoiler-Teil. So, Rainer.
Ja, ich wollte nur sagen, es gibt wirklich Stellen an dem Spiel, an denen ich mich auch geärgert habe. Da habe ich auch tatsächlich mir gedacht, warum müssen die Save Points so gelegt sein, wie sie gelegt sind? Warum muss ich das jetzt alles nochmal laufen? Wieso setzt mich dieses Spiel hier vor diesem Sprungrätsel wieder an dieser Stelle ab? Man muss dazu sagen, es ist relativ fair oder auch verzeihend, weil wenn man ins Wasser fällt, dann wacht man einfach nur eine halbe Sekunde später wieder am Ufer auf. Man verliert nicht mal ein Leben. Okay. Fair enough, ist gut, das finde ich eine tolle Konvention, dass man eben nicht total verzagt. Aber es gibt in diesem Spiel durchaus Sprungrätsel zum Beispiel, die mich wirklich gefordert haben, in dem Sinn, dass sie nicht lustig waren, sondern dass sie eigentlich ärgerlich waren und dass ich mich quälen musste, um sie zu überwinden. Und das ist jetzt, kann man sagen, ja, bei manchen Spielen ist das das Spiel. Okay, die sind halt eben Precision-Plattformer, wo es eben darum geht, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich mir bewiesen, dass ich diese Prüfung schaffe. Nur das sehe ich eigentlich, das ist nicht das, was mich in Animal Well die meiste Zeit motiviert hat. Da geht es eben wirklich eher um dieses Gefühl des Erkundens. Ja, was sag mir mal du jetzt, von wegen Spoiler, was hat dich denn konkret zum Beispiel irgendwie erbost? Ach, oder worum ging's denn?
Das ist sehr früh im Spiel zum Beispiel, also je nachdem, wie man läuft wahrscheinlich, aber da gibt es so eine Stelle, das war erst faszinierend und dann aber ganz schnell auch scheiße. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, was ich da so erlebt habe. Da gibt es so eine Art, ich sage einfach mal Altar, und da ist so eine Disc, so eine Scheibe, die kann man aus diesem Altar rausnehmen. Und das war erstmal ein faszinierender Moment, weil in dem Moment, wenn man diese Scheibe da rausnimmt, so eine Art Artefakt, dann taucht oben rechts im Bildschirm wie so ein wabernder Geist, der sich dann aber manifestiert, eine riesengroße Hundsgestalt auf, die beginnt auf einen zuzuschweben. Und das war erstmal spannend, weil jetzt trat ich in so einen Dialog mit dem Spiel, weil meine erste Reaktion war natürlich sofort, Scheibe zurücklegen. Um Gottes Willen, das sieht alles ganz furchtbar aus. Und dann verschwindet der Hund auch augenblicklich wieder. Und dann stand ich vor diesem Altar und dachte mir, okay, das ist jetzt interessant. Dann habe ich die Scheibe wieder in die Hand genommen und habe einfach mal meiner Angst widerstanden und ausgehalten und mir gedacht, ich lasse den Hund jetzt mal auf mich zukommen. Vielleicht ist das eine Prüfung des Spiels, ne? Die denkt, ich denke, das ist ein Gegner, um die Scheibe wieder zurückzulegen, aber vielleicht ist es ein NPC oder ein Questgeber, keine Ahnung. Stellt sie raus, nee, der Hund jagt dich und tötet dich, wenn du zu lange bei ihm rumstehst. Und dann habe ich die Scheibe also wieder zurückgeben müssen. So. Und dann dachte ich mir, alles klar, vielleicht muss ich Folgendes machen, die Scheibe in die Hand nehmen und dann damit irgendwo hinlaufen, um diese Scheibe irgendwo anders reinzustecken oder keine Ahnung, während der Hund einen über die Bildschirme
verfolgt. So ist es auch, ne?
Moment, jetzt hör doch mal, lass mich noch mal reden. So, und dann dachte ich mir, alles klar, das ist eine coole Erkenntnis, ich laufe jetzt los. Und dann lief ich los. Und das ist erstmal wieder dieser schöne Moment gewesen, der Belohnung, ich habe was verstanden. Das funktioniert. Und jetzt aber, ich wusste nicht, wohin mit der Scheibe. Ich bin durch alle Bildschirme gelaufen, die ich irgendwie erreichen konnte. Ich habe versucht, das Ding irgendwo abzulegen, hat nicht funktioniert. Und der Hund hat mir halt immer wieder gefressen und dann musste ich wieder beim Checkpoint anfangen. Und das ist der Moment, wo ich wieder mental ausgestiegen bin und mir gedacht habe, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe doch jetzt keine Lust, hier eine Stunde lang auszuprobieren, wo ich mit dieser Scheibe rumlaufe, um die dann irgendwo einzusetzen und nicht mal zu wissen, ob das wirklich richtig ist. Das beschreibt ganz gut meine Beziehung zu diesem Spiel.
Ja, das Traurige dran ist jetzt wirklich, dass da eben das Posting wirklich das Problem ist, weil der Bildschirm, an dem du die Scheibe einsetzen musst, der ist, glaube ich, keine 5 Bildschirme weit entfernt eigentlich. Also das habe ich witzigerweise, dieses Rätsel habe ich gleich relativ schnell und instinktiv richtig bewältigt anscheinend, aber das hätte mir auch passieren können, dass ich einfach die eine Abzweigung, wo es zum richtigen Raum geht, nicht finde. Ja, das ist ein Grundproblem des Spiels, hast du vollkommen recht, aber jetzt sage ich dir mal was, was dich wahrscheinlich in deiner Entscheidung nicht weiterzuspielen bestärken wird. Genau dasselbe Rätsel. Nämlich, man kriegt dann eine Frisbee, wenn man die richtigen Scheiben austauscht. Das heißt, das ist eigentlich ein Fluchträtsel von ungefähr vielleicht 40 Sekunden. Das heißt, man nimmt die Scheibe, der Hund taucht auf, der Wolf, man läuft die 3 Räume und dann kriegt man eine Frisbee als Raum, der Hund verschwindet und man kann mit dem neuen Werkzeug zu anderen Teilen der Map wieder aufbrechen. Das heißt, das wäre also ein erstes Erfolgserlebnis gewesen, wenn es dir vergönnt gewesen wäre, was dich eben dann weiterträgt, weil du sagst, oh, jetzt habe ich ja ein neues Werkzeug, mit dem ich das und das und das alles machen kann. So, warum du auch froh sein kannst, nicht weitergespielt zu haben, wenn dich das schon traumatisiert hat. Relativ spät im Spiel gibt's nochmal einen Altar, wo du auch eine Disc einsetzen musst. Und es gibt im ganzen Spiel keine Disc, außer die eine aus dem Altar mit dem Hund. Nur befindet sich der zweite Altar am anderen Level der ganzen Map. Und ich habe mir wirklich gedacht, das kann jetzt aber nicht sein, dass ich wirklich diese Scheibe von da unten, vom ersten Rätsel, das ich gemacht habe vor 6 Stunden, dass ich das jetzt quer durch die gesamte aufgedeckte Map rübertragen muss, während mich der Hund jagt. Und weißt du was, Tom? Doch. Genau so ist es. Das ist wirklich ein Punkt. Ich habe wirklich im Forum nachgesehen auf Steam, wo wirklich da scheiden sich sofort die Geister. Und das hasse ich normalerweise auch in die einen, die sagen, ja, geht gut, ist halt so. Das ist so ein toller Moment, wenn man das geschafft hat und die Herausforderung ist so cool und so groß und das macht das Spiel erst cool. Ich finde, das ist wirklich auch so ein Punkt, der einen wirklich wahnsinnig frustriert, wenn man nicht die einfache, logische, im Rückblick total einfache Taktik, nämlich irgendwie beherzigt, die es eigentlich gibt, die das Ganze fast trivial macht. Du lernst irgendwann mal teleportieren in dem Spiel. Du kannst dich einfach an die entgegengesetzte Ecke der Map teleportieren, warten, bis der Hund bei dir bei dir ist und dann dich auf den Weg vom Zentrum aus aufmachen dorthin, dann hast du ungefähr 1,5 Minuten totale Ruhe, weil der Hund die Zeit braucht, bis er dorthin kommt. Sprich, das ist eine Strategie, auf die kann man draufkommen. So, jetzt habe ich euch gespoilert, aber so richtig. Jetzt kommt nachher noch ein Endboss-Spoiler, ich sag's euch gleich jetzt. Nein, wenn man das weiß, dann ist das gar nicht so schwer. Wenn man es nicht weiß, ist es eine Frustrationshürde, die mich wahrscheinlich, wenn ich nicht nachsehen hätte können, auch dazu gebracht hätte zu sagen, fuck that shit. Das interessiert mich nicht mehr, dass ich was 30, 40 Mal probiere. Da muss dann, wie du gesagt hast, so bei Dark Souls schon mehr da sein, was mich motiviert, das zu machen, außer nur, ich muss halt dieses Rätsel lösen, damit ich weiterkomme. Also es stimmt, das ist wirklich das Grundproblem des Spiels, dass das Signposting, also eben die Bestätigung, dass das, was du machst, schon richtig ist, weil das kriegst du nicht. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich 20 Mal scheitern können auf diesem Weg, bis ich mir gedacht hätte, nein, Moment, das ist so schwer. Das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung muss eine andere sein, nur es ist halt die Lösung. Nur die wäre gar nicht so schwer, wenn man eben diesen einen einfachen Trick quasi, wie es in der Werbung so schön heißt, wenn man den wüsste.
Das ist echt so ein Ding, ja, ne? Ich würde mal gerne.
Gamers Game, das meine ich damit irgendwie. Das
was
ist eben,
da so im Kopf abgeht bei Leuten, die das so geil finden. Auch generell nochmal Rätselspiele. Ich erinnere mich auch zurück zu Witness damals, ne? Da sind ja Leute. Oh, das ist übrigens noch was, eine gute Analogie für mich nochmal persönlich. The Witness damals, auch Rätselspiele, da gab es ja wirklich Menschen, auch in meinem engeren Umfeld, die haben an nichts anderes mehr denken können als an diese Schieberätselchen und haben dann da auf Papieren verschiedene Entwürfe geschrieben und überlegt, wie könnte das Rätsel gelöst werden. Hat mich völlig kalt gelassen. Gar kein Bock, will ich nicht. Dann aber auch ein Rätselspiel, Her Story, das auch hier im Grunde darum geht, ne, Videos zu kombinieren, die richtigen Wortkombinationen zu finden, all das, auch Rätsel, aber anders und durch die Rahmung aber, ich kläre jetzt hier einen Kriminalfall auf, ich war so invested, ich hatte mir ein Notizbüchlein sogar extra gekauft, um mir bereits benutzte Worte aufzuschreiben. Also das zeigt nochmal für mich persönlich, wie wichtig für mich auch einfach als Spieler jetzt diese Rahmung ist. Also dieses, was passiert hier eigentlich?
Ja, nur ist der Vergleich schwer, weil bei Her Story gibt's ja eigentlich, es gibt zwar eine Geschichte und eine Lösung des Rätsels in gewisser Weise, aber es gibt halt keinen linearen einzelnen Weg, der hinführt.
Also heute gönnst du mir nichts, Rainer.
Nein, ich sag's nicht. Ich stimme dir zu, ich sage nochmal, es ist schwer vergleichbar ein bisschen, weil bei Her Story, das ist ja halt ein offenes Labyrinth, wo in Wirklichkeit, wo es egal ist, welchen Weg ich mache, wohingegen bei The Witness und auch bei Animal Well, es gibt ja eine Lösung und die ist richtig und auf die musst du
drauf. Okay, anderes Beispiel, als ich im Labyrinth von Minos war, damals, ne, vor vielen tausend Jahren, habe ich mir auch gedacht, so, ich werde mir jetzt eine Karte zeichnen, habe ich auch gemacht. Da hat mir auch die Motivation für dieses lineare Rätsel war die richtige. Zufrieden?
Ja. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Nee, der Punkt ist der, es ist wirklich so, dass ich habe eben an diesen entscheidenden Punkten, wo eben die Frustration groß sein könnte und dazu führt, dass man aufgibt, ja, aus Charakterschwäche, würde ich jetzt mal sagen, einfach darauf zurückgegriffen, was andere gemacht haben an dieser Stelle. Das heißt, ich habe dann eben in Walkthroughs nachgesehen. Ich würde mal behaupten, das hat ein bisschen was mit der schon erwähnten anderen Rezeptionssituation zu tun. Wie gesagt, ich bin Journalist, ich soll über das Spiel was schreiben, ich würde es dann doch gern durchgespielt haben. Habe ich jetzt die Lust, mich um 21.30 Uhr, wenn ich eigentlich schon was anderes tun sollte, als weiterzuspielen, mag ich wirklich noch eine Stunde das ausprobieren oder sage ich einfach, egal, ich schaue jetzt ins Forum oder ich schaue in einen Walkthrough, wie die das gemacht haben. Und ich muss sagen, für mich war es die richtige Entscheidung, weil es mich eben über diese Frustrationshürde hinweggetragen hat und mir dann wirklich, ich bin dann wirklich auch dazu gekommen, mir zu denken, ja, eigentlich ist es schon geil. Es ist wirklich toll. Man muss halt das wissen. Muss man wissen. Hashtag muss man wissen. Und das ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt am allerletzten Kampf. Jetzt spoilere ich euch wirklich noch den Endboss. Endboss ist ja kein Endboss, weil das Spiel geht ja nachher noch weiter. Aber wenn man den einen Run quasi gemacht hat, bis man zu den Credits kommt, da gibt's eben einen Boss. Das ist ein Manticore. So ein riesiges Monster, das im Hintergrund herumwabert und mit Blitzen auf dich schießt. Man kann das Ding verscheuchen, indem man Feuerwerkskörper wirft. Dann hat man ein paar Sekunden Ruhe. Das heißt, das ist immer im Hintergrund, attackiert dich alle paar Sekunden, du musst inzwischen Rätsel lösen. Schwerer Parcours wirklich. Ich habe das versucht, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, habe zu Robert gesagt, hey, pff, ich bin jetzt kurz davor, ich sage einfach, ich habe es durchgespielt, ich hab nachgesehen, das ist der letzte Kampf vor den Credits, ich mach's halt dann einfach nicht mehr. Und mich hat's dann aber doch nicht, ich habe dann doch nicht locker gelassen, weil es mich geärgert hat. Ich mir gedacht, das so schwer kann es auch nicht sein. Jetzt habe ich es fast schon, jetzt mache ich das auch noch. Bin draufgekommen, ja, wenn man die Lampe verwendet, die man kurz vorher bekommt, die man auch als Gegenstand mit hat, wenn du die aufschaltest, während du den Kampf machst, dann läuft das Vieh vor dir weg. Dann gibt's gar keinen Kampf. Und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, wo man sagt, okay, du kannst dir es hart oder leicht machen, indem du halt einfach spielerisch alles ausprobierst, was du hast. Und hurra, eine von den 10 Gegenständen, die du hast, ist dann der, der den Kampf trivial macht. Oder du kannst sagen, ja, ich mache das Brute Force Skill, geht gut, ich schaffe das schon, so geht's auch. Aber das ist für mich dann doch irgendwie der Punkt, wo ich sagen muss, vielleicht ist das Spiel ja gar nicht so schwer, sondern vielleicht verlangt es uns an vielen Stellen einfach nur ein bisschen Hartnäckigkeit und Experimentation ab. Nur, das ist leicht gesagt, dass das nicht viel ist, wenn man eben dann, wie gesagt, zum Savepoint zurück muss und wenn es dann wirklich die Frustration trotzdem zu hoch ist für einen selbst. Also schwierig. Ich würde das Spiel gern allen empfehlen, aber ich kann es eigentlich fast nur allen empfehlen, die gerne... Ja, es ist ein Gamers Game, ich sag's nochmal. Es ist wirklich ein Spiel für Menschen, die wissen, worauf sie sich bei herausfordernden Spielen auch einlassen. Es ist nicht ein besonders schweres Spiel, aber es ist ein Spiel, das dir Frustrationstolerant und Hartnäckigkeit, ja, und eben ein bisschen ja Bullshit aushalten abverlangt. Gamers Game.
Auf Steam gibt's einen Typen oder eine Frau, ich weiß es nicht, Fury Forged heißt der, der hat das Spiel 185 Stunden gespielt. Ich frag mich, was ist los? Was ist los?
Ja, es gibt schon viel zu entdecken. Also Billy Besso hat ja gemeint, es wird Jahre dauern, bis alle Geheimnisse entdeckt sind. Und ich glaube, das ist natürlich einerseits, vielleicht ist es wahr, vielleicht hat er wirklich irgendwo was versteckt.
Das würde ich auch sagen, wenn ich
zwei Pixel
würde.
Links von diesem einen Stein stehe und den Gegenstand nach dem anderen verwende, dann geht irgendwo 25 Screens weiter eine Tür auf, die ich in den nächsten 30 Sekunden erreichen muss. Vielleicht ist es sowas. Kann schon sein, dass das schwer zu erreichen ist. Aber was man schon sagen muss, wenn das Spiel einmal durchgespielt ist, dauert circa zwischen 7 und 10 Stunden, würde ich sagen. Ich habe so in 8 Stunden durchgehabt, weil ich eben gelaufen bin und eben Walkthrough angeschaut habe, auch an Stellen, wo ich gehangen bin. Ich glaube, es gibt nach den Credits sicher noch Geheimnisse für nochmal 20 Stunden. Und das ist wirklich jetzt, glaube ich, nicht übertrieben. Aber wenn man 150 Stunden das Spiel spielt, dann ist man wirklich schon auf der Suche nach den letzten Einzelgeheimnissen, würde ich sagen. Also ich will es nicht so lange spielen wollen. Aber ich habe es, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, nochmal kurz angefangen zu spielen. Ich musste mich wirklich wegreißen davon, weil ich habe dann doch in einem Raum, den ich mir gedacht habe, dass ich ihn schon 100-mal gesehen habe, nochmal angefangen reinzuschauen und mir gedacht, okay, tatsächlich, da habe ich wirklich etwas übersehen. Da ist wirklich oben noch eine Tür, noch ein Gang, der mir nie aufgefallen ist vorher. Und dahinter verbirgt sich wirklich etwas, was ich jetzt in den 10 Stunden, die ich schon gespielt habe, einfach nicht bemerkt hatte. Und ich glaube, ganz viele dieser Rätsel lauern da noch irgendwo. Und das ist, wenn man der Typ ist, der das finden mag und der sich darüber freuen kann, dass hier eine so große Wundertüte voller Rätsel ist, dann ist das sicher ein außergewöhnliches Spiel.
Ich höre dir so ein bisschen zu, so stelle ich mir das vor, wenn man Kinder hat, ne, und man schenkt dem Kind irgendwas, was man selber also völlig banal findet und doof und hört dem Kind zu, wie es ganz begeistert davon erzählt, aber dann denkt sie so väterlich grinsen, so, ich freue mich einfach für dich, mein Sohn. Das ist, so fühle ich mich hier gerade. Ich freue mich einfach für dich, Rainer, dass du da so viel Spaß
mit. Ja, ich singe jetzt Cats in the Cradle. Ich werde dann bald das eigene Auto haben und wegfahren und dich zurücklassen in deiner Tristesse aus, keine Ahnung, Dark Souls, Anfangsgebiet abfarmen, ja.
Oh Gott, da hole ich meinen Raucherhusten raus, obwohl ich nicht Raucher bin. Hast du das gehört? Das
ja, ging so die väterliche rein, Rolle steht dir gut. Ja. Immer sagst du das,
ich glaub, Papa. Ich glaube, ich werde in den Folgentitel hier einen kleinen Vermerk reinschreiben. Es wird hitzig.
Ja. Es wird du hitzig. Verstehst es einfach nicht, Papa. Es gibt nicht nur also, Spaß, es gibt auch harte Arbeit.
Apropos Kinder, das Spiel ist freigegeben von der USK ab 6 Jahren. Das heißt, Wenn ihr mal Ruhe von euren Kindern haben wollt, könnt ihr einfach auch die vor Animal Welt
Das glaube ich nicht, vorsetzen. Wirklich. Das ist echt, es ist ab 6 Jahren, weil es halt nichts Gruseliges drin vorkommt.
Das
oder
war
fast
ja
nicht.
Ein Gag.
Nein, ich weiß schon, Ja, aber es ist wirklich ein Spiel, das ich wirklich, also man braucht wirklich davon, ja, mein Sohn ist 10. Ich glaube, der wird wirklich die Flinte ins Korn werfen, schon nach einer halben Stunde oder so. Also diese Ausdauer ist wirklich etwas, was wenig kindlich ist an dem Spiel.
Ausdauer, schon wieder diese positive Rahmung. Ist so. Naja, jedenfalls, ich bin froh, dass ich jetzt wieder 66 Megabyte frei habe auf dem Festplattenspeicher.
38.
38. Nein, Quatsch, war interessant. Das stimmt auch nicht. Also, ich kann nichts mit anfangen, aber mein Gott, es ist ja nicht alles für mich gemacht. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Naja, so, also, oder? Willst du noch was sagen? Nee.
Doch? Nein. Du kannst nicht immer recht haben, so ist es halt, ne?
So, und mit diesen weisen Worten sage ich vielen Dank euch da draußen. Ihr habt es geschafft, der Podcast ist vorbei. Wir hören uns bald wieder hier bei OrkeCool und Freunden. Tschüss.
Tschüss.